Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst Teil 3 dieser Podcast-Folge. Solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, damit du auch keine Inhalte verpasst. Ansonsten schon viel Freude mit Teil 3.
Ja. Du sprichst Großes sehr gelassen aus. Das passiert von alleine, dass sich das so entwickelt im Büro. Da spielt natürlich dann auch schon die Unternehmensführung mit, die Mitarbeiterführung. Absolut, ja. Und auch nicht nur die Führung, sondern auch wie das Team der Mitarbeiter zusammengestellt ist. Mhm. Wenn jetzt nur, also ausschließlich Menschen bei mir beschäftigt, die sehr, soll ich sagen, Technokraten sind, nennen wir es mal so, und die einfach liebend gern Zahlenketten eingeben, mhm, oder Maßketten eingeben oder Excel-Listen pflegen, dann werden die einen Teufel tun, Zeit investieren und sich weiterzuentwickeln für sowas, was ja genau das abgräbt oder ihnen das wegnimmt, was sie gerne tun, aber halt nur sie. Wenn du brauchst quasi jemanden im Team, der sich solcher Dinge annimmt und das dann auch übersetzen kann für den Rest und die anderen mitziehen kann. Mhm. Sonst verholzt dieses Unternehmen quasi in dem, was es eh schon immer gemacht hat, mit der großen Gefahr, dass das dann irgendwann einmal keinen Anwendungsfall mehr hat oder kein Anwendungsgebiet mehr hat am Markt, oder? Wie siehst du das?
Ist absolut genau, wie du es beschrieben hast. Ich sehe das als, also die Teamzusammensetzung ist natürlich ein Führungsthema, ein Kulturthema. Trotzdem ist es, also als Kontext vielleicht, ich habe natürlich als jemand, der BIM-Projekte consultet hat, immer nur mit den Unternehmen zu tun gehabt, die das wollten. Das heißt, es war selten der Fall, hat es auch gegeben, wo sozusagen, wenn der Bauherr vorgibt, wir machen jetzt BIM und alle anderen mussten dann, das ist ein ganz schlechtes Setting. Ne? Also dann, das ist dann wirklich sehr schwierig für die Beteiligten, da wirklich darauf einzusteigen, vor allem wenn diese Abwehrhaltung am Anfang da ist. Es ist nämlich oft so, dass BIM zu wenig definiert ist und dann gewinne ich vielleicht einen Wettbewerb, bekomme den Auftrag und dann steht da irgendwo dabei, ah ja, übrigens, das Ganze machen mit BIM. Und dann ist es halt sehr, sehr schwierig, dass ich, natürlich will ich einen Auftrag haben und dann sage ich, ja, passt, mach mal. Und ich fange dann erst an und der Bauer wahrscheinlich mit mir gemeinsam, weil er es vielleicht auch das erste Mal macht, erst mal zu überlegen, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Und das ist sehr, sehr schwierig. Und dann kommt es genau zu der Situation, wo ich dann als Unternehmen sehr gefordert bin, weil ich einerseits einen sehr, sehr guten Preis abgeben habe und weiß, jetzt ist es sogar noch mein erstes Projekt mit BIM. Das heißt, und es ist vielleicht noch irgendwie eine schwierige Baustelle und es ist vielleicht sogar noch ein Umbau und ich habe vielleicht noch irgendwelche anderen Risiken dabei mit, was weiß ich, Mieter oder keine Ahnung was. Und dann wird es natürlich sehr, 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 sehr schwierig, dass man die Sachen dann auch den dementsprechenden Raum gibt und den Mitarbeitern auch den Raum gibt und die Zeit im Endeffekt gibt, dass sie diese Sachen dann auch mitentwickeln. Weil natürlich, wenn ich jetzt immer Excel-Listen gemacht habe, jetzt bleiben wir mal beim Excel-Picken, ich will das gar nicht so, aber wenn ich einfach einen gewissen eingespielten Prozess habe, den zu verlassen, ist einmal einfach eine Hürde, die ich nehmen muss. Und wenn einfach das Ganze dann begleitet ist von vielen anderen Hürden, die aus dem Projekt kommen, dann wird es halt umso schwieriger. Aber trotzdem, zum Beispiel an meinem Beispiel, der ÖMTC war ein Gebäude, das war wirklich komplex. Also da hat es im Keller unten ist eine Prüfhalle, ist ein Werkstatt, da will man natürlich keine Stützen haben, natürlich nicht. Dann gibt es Eingangsbereich, Foyer, sehr repräsentativ, es gibt Konferenzräume, es gibt eine Kantine mit einer Großküche, es gibt dann 3 Bürogeschosse und dann habe ich oben am Dach einen Helikopterlandeplatz mit Notarzt, sozusagen Aufenthaltsräumen und so weiter. Also sehr vielschichtig, das Ganze an einem schwierigen Bauplatz, wo ich an die U-Bahn Fußwege anschließe und so weiter. Also, und das war unser erstes BIM-Projekt.
Wenn dann richtig, ne?
Ja, und dann kann man natürlich sagen, ja, das erste ist natürlich leichter, wenn ich das jetzt mit einem vielleicht zweigeschossigen Wohnbau mache, wo ich halt 3 Wohnungen übereinander stapel. Und bei uns war es aber so, also bei Bichl Trautmann damals war es so, dass wir das Ganze eben weil es so komplex war, wollten wir es so machen, weil wir gewusst haben, wir müssen das in den Griff kriegen und das ist ein Weg, wie wir das schaffen können. Und wir haben uns dann einfach nicht so sehr die Frage nach dem Weg gestellt, sondern haben einfach gesagt, okay, das wird so gehen. Und de facto war es so, dass dass das Projekt hat unglaubliche Preise gewonnen, Architekturpreise. Wir haben einen Stahlbaupreis gewonnen, weil es einfach sehr komplexe Strukturen und ich glaube auch einen Betonbaupreis, wenn ich jetzt richtig informiert bin, müsste jetzt nachschauen. Also auch von dem, was technisch dann überhaupt möglich war und was wir umgesetzt haben, war das so, dass BIM einfach dazu beigetragen hat. Und ich kann mich erinnern an mehrere Situationen, wo ich als Architekt die Aufgabe hatte, die Statik zu koordinieren. Und das heißt, ich habe dann meine Architektur-Modellsicht verlassen und bin quasi in die Statik-Sicht gewechselt und habe mir da mal reingeschaut, okay, wie schaut denn überhaupt der Statiker drauf? Und ich bin noch nie so eng mit der Statik zusammengewachsen bei dem Projekt, einfach weil ich als Architekt schon gelernt habe, wie schaut denn der überhaupt auf das Ding drauf? Und wenn du es vorher gesagt, da machen wir dann Löcher durch die Wände durch. Mhm. Das wollte ich dann immer tun. Und dann habe ich mal die Sicht gewechselt und habe gesagt, geht das, kann das da überhaupt gehen? Also du nimmst irgendwie diese andere Perspektive ein. Und das hat extrem dazu beigetragen, dass wir einfach viel, viel enger zusammengearbeitet haben, dass diese integrale Planung stattgefunden hat. Und das war aus meiner Sicht, vielleicht auch jetzt ein bisschen romantisch im Nachhinein, aber das war aus meiner Sicht eines der Gründe war, dass wir eben an diesem gemeinsamen Modell gearbeitet haben und nicht einer hat einen Plan und den lädt dann auf einen Server hoch und der andere muss dann runterladen und muss dann anschauen, ob da jetzt irgendwas ist und du verstehst es eh nicht und dann telefonierst und hast nächste Woche die Besprechung. Wir haben Screensharing gemacht, haben auf das Ding draufgeschaut und haben da irgendwie gleich on the fly dieses Loch eingezeichnet. Er hat es dann gerechnet und ich habe es dann noch mit der Haustechnik abgestimmt, aber das war einfach ein komplett anderes Arbeiten und das hat Spaß gemacht und das war für mich der Beweis, jetzt komme ich darauf zurück, dass es auch wenn ich, und wir haben daneben die Türlisten mit 1500 Zeilen gemacht. Also wir haben, das war für mich der Beweis, dass es auch, wenn es etablierte und eingespielte Prozesse sind, dass ich es trotzdem verändern kann. Und es ist eine Frage eben auch immer des Mindsets am Anfang. Ne? Will ich das und wie schaffe ich es, dass ich die Leute mitnehmen und begeistern kann? Das ist Aufgabe vom Teamleiter, vom Projektleiter, vom Chef, dass ich einfach das mit dem Team schaffe.
Und da gewisse, wie du es so schön beschrieben hast, also so einen Geist der Zusammenarbeit zu generieren. Ich habe doch jetzt schon die eine oder andere Baustelle begleiten dürfen für unsere Kunden und sehr häufig erlebt man da eher ein sehr starkes Gegeneinander. Mhm. Da ist immer der andere schuld und der eine Depp will jetzt da wieder eine Leitung einlegen und der nächste will da ein Lüftungsrohr durchbauen. Jetzt kommt einer der EDV daher und will da einen Schrank hinstellen. Also das ist ja sehr viel Streit auf solchen Baustellen. Mhm. Und ich denke mal, wenn wir die Zeit und die Energie nutzen würden für eine Lösungssuche, nicht für ich bin nicht zuständig, dann könnte man extrem viel mehr generieren. Mhm. Nicht? Und wie du gesagt hast, dann macht man halt eine Screensharing und arbeitet gemeinsam an dem Objekt, an dem Thema, an dieser Öffnung. Das ist wahrscheinlich in kürzester Zeit erledigt. Wenn jetzt natürlich jeder absolut sagt, nein, es geht nicht, nein, auf keinen Fall und kümmere die anders drum, dann zieht sich das wochenlang hin, bis so ein Loch in der Wand ist.
Ja, ist aber wirklich so, ja. Und das Loch, das ist dann ein Thema das ganze Projekt lang, wirklich. Also das poppt dann immer wieder auf, wenn es sich nicht gleich löst. Also das ist wirklich ein Punkt. Ich meine, wir haben sicher sehr gute Planungspartner gehabt. Aber ja, dieses Zusammenarbeiten ist auf jeden Fall ein sehr zentraler Punkt. Und wie du sagst, es sind alle unter Druck, oder? Jeder hat einen Preisdruck, jeder hat einen Zeitdruck. Dann kommt man zusammen und man darf nicht vergessen, es sind Projekte, die laufen dann über mehrere Jahre. Also das ist ja eigentlich schon ein Unternehmen an sich, was da passiert. Und die Beteiligten werden aber einfach zusammengestellt und dann erwartet sich jeder, dass es funktioniert. Da gibt es kein, wo will ich denn eigentlich mit dem Projekt hin, wie könnte jetzt eigentlich die Zusammenarbeit ausschauen, sondern da heißt es so, das ist die Baufirma, das ist der Bauleiter, das wird vorgestellt vielleicht und dann geht es ins Arbeiten. Und keiner überlegt sich, wie will ich eigentlich arbeiten, was hat der eigentlich für einen Job, was hat der für Probleme, wie kann ich ihn vielleicht unterstützen und dann bekomme ich Unterstützung von ihm. Und das ist die Art und Weise, wie man halt ein Projekt aufsetzen sollte, einmal grundsätzlich. Ist es, aber das hat jeder in der Hand, das kann man ja sofort machen, das hat überhaupt nichts mit Technologie zu tun, das ist Kultur oder Führungsthema. Und trotzdem passiert es halt irgendwie nicht. Es gibt den Ansatz, der heißt IPD, Integrated Project Delivery, wo der komplett andere Weg gegangen wird. Da ist es so, dass alle Beteiligten am Projekterfolg beteiligt sind. Also da gibt es keine Beauftragungen mit Subplan und so weiter, sondern alle sind am Projekterfolg beteiligt. Das heißt, wenn du was einsparst, wenn du was besser machst, dann bekommen alle einen Teil halt von diesen Einsparungen. Das heißt, du bist wirklich ein Wir-Unternehmen, wo alle zusammenarbeiten. Das wird üblicherweise immer mit BIM gemacht, weil das einfach dann die Art und Weise ist, wie man zusammenarbeitet. Und das setzt sich, also das setzt sich jetzt in einigen Projekten auch schon durch. Also das kommt schon langsam, dass man diese Denke verlässt, wo es halt dann die Claim-Abteilungen gibt, wo ich schon von Anfang an darauf warte, wo kann ich mit dem Preis dann später was tun und so weiter. Das ist einfach, da ist der Konflikt halt vorprogrammiert. Der steckt schon im Projekt drinnen. Ja.
Ja, vor allem die Einsparung in einem Gewerk kann ja durchaus auch mehr Aufwand und mehr Kosten in einem anderen Gewerk nach sich ziehen.
Ja, absolut. Ja.
Mhm. Und das ist manchmal eben gegeneinander. Ne?
Mhm. Ja, genau.
Ja, spannend, wow. Na, wenn wir gerade bei Menschen sind, du bist ja selber immer Unternehmer, hast dein Startup, das du führst. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie läuft denn das so bei euch? Wo seid ihr? Welche Art von Menschen hast du bei dir? Wie findest du deine Mitarbeiter?
ja, also wir haben 2018 im September gegründet, das sind jetzt gerade über 2 Jahre alt. Wir haben unser Produkt, also wir versuchen sehr, sehr nah am Markt zu entwickeln. Das heißt, wir haben sehr kurze Release-Zyklen. Wir versuchen, das Ganze möglichst schnell rauszubringen. Und das erfordert natürlich auch eine gewisse Art und Weise, wie man zusammenarbeitet. Das heißt, ich glaube, ich habe ein sehr dynamisches, flexibles und sehr junges Team. Also ich bin der Älteste jetzt mit knapp 40. Das prägt natürlich sehr. Ne? Wir sind ein sehr internationales Team, also wir haben jetzt Teammitglieder aus 7 verschiedenen Ländern. Wir waren von Beginn an digital unterwegs, also wir haben, bei uns gibt es einen Drucker, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob der überhaupt installiert ist irgendwo. Also, das heißt, wir verwenden
Deko-Element
für Dienstverträge vielleicht noch, der Rest ist alles in der Cloud, alles digital. Wir haben nicht einmal einen eigenen Server bei uns im Büro, das heißt jetzt, Wir haben immer schon eigentlich eine sehr flexible Unternehmens- oder Zusammenarbeitsweise gehabt. Wir haben 3 Dienstnehmer, die permanent aus Ungarn mitarbeiten. Das heißt, wir haben überhaupt schon mal verteilte Standorte schon von Beginn an gehabt eigentlich. Das heißt, die Corona-Geschichte jetzt war für uns eigentlich nur eine Ausweitung auf das ganze Team. Das war jetzt eigentlich schon alles von Anfang an so gelebt. Und vom Team, wie gesagt, sehr international. Bei uns ist Unternehmenssprache ist Englisch. Wir sind auch vom Produkt her international unterwegs. Also wir haben User aus über 70 Ländern. Das Ganze ist immer schon als globale Lösung sozusagen konzipiert worden. Wir versuchen natürlich auf die nationalen Gegebenheiten einzugehen, aber grundsätzlich ist es ein sehr generisches Produkt, das man grundsätzlich jede Bauaufgabe für jedes Land einsetzen kann. Wir sind jetzt vor 2 Wochen haben wir die Beta-Phase abgeschlossen und sind mit der marktreifen Version draußen und haben erste zahlende Kunden und es läuft eigentlich sehr, sehr gut und macht richtig Spaß. Es sind alle mit unglaublichem Engagement dabei. Es haben sich jetzt alle eine gute Pause über die Weihnachtsfeiertage mit den Familien und Freunden verdient, soweit man es halt jetzt machen kann, aber das ist jetzt mal das Ausatmen nach einem sehr, sehr intensiven und erfolgreichen Jahr und ja, es freuen sich alle wahnsinnig aufs Nächste.
Bravo. Ja, es ist so, in so kurzer Zeit so ein komplexes Produkt auf den Markt zu bringen, ist ja wirklich eine große Leistung. Bravo. Also prinzipiell seid ihr in Wien, gell?
Genau.
Ich verorten kann gerade und es hören sicher Leute aus der Baubranche zu und denken sich, das ist so eine tolle Geschichte, von dem es der Christoph dort erzählt. Und das will ich unbedingt haben, ein bisschen mehr Wissen darüber. Wo gehen denn die hin?
Also auf beamspot.io, also Ida Otto, IO, ist unser Website. Da kann man einerseits Informationen natürlich sammeln. Man kann auch eine Demo vereinbaren, Kontakt aufnehmen. Also da ist eigentlich alles zentral gesammelt.
Nehmen wir an, wenn man Beratung will, dann macht sie das unkompliziert über irgendwelche Online-Tools und
genau. Könnt
sie entsprechend da helfen oder nochmal das im Detail erklären, in das in Detailtiefe, genau. Die wir jetzt nicht gehen haben können.
Mhm. Genau, ja.
Sehr gut. Wir werden es natürlich dann auch noch verlinken in den Shownotes, ansonsten beamspot.io, wenn ich das richtig in ganz Erinnerung. Genau, ja. Super. Wir packen dann sicher auch noch dein Buch, an dem du mitgeschrieben hast, in unseren Tirolia-Shop für die österreichischen Zuhörer. Und wenn wir es dann bis dahin geschafft haben, auch für die Zuhörer aus Deutschland, in den Osiander-Shop, der dann noch kommt, oder ein Osiander-Link, da sind wir gerade noch beim Ausschnapsen mit Osiander, wie genau sich das dann entwickeln wird, um dann auch da nachlesen zu können, was du damals dazu geschrieben hast zum Thema BIM. Jo, Christoph, wenn du jetzt noch irgendwas hinausrufen willst in die große, weite Welt, die uns dazu hört, was wäre denn das? Was magst du uns denn noch mitteilen?
Was mag ich mitteilen? Es ist, ich bin froh, dass ich meinen Beitrag leisten darf, an Fritz zu machen in die Richtung, wie ich mir vorstelle, wie er arbeiten sein soll, um Gebäude zu schaffen, die die State of the Art sind, die Grenzen verschieben, die es ermöglichen, dass Leute wirklich Visionen umsetzen können, dass Visionen realisiert werden. Das war so mein Antrieb als Architekt, der hat sich nicht geändert. Ich will jetzt sozusagen das Gleiche, komme jetzt ein bisschen von der anderen Seite. Ich finde das großartig, wie du, Markus, das Thema aufarbeitest mit Interviews und das ist sozusagen einfach dieses Engagement hast, das Ganze voranzutreiben und hier auch Wissen zu teilen. Das ist der gleiche Kern sozusagen. Deswegen vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, hier mit dir sprechen zu dürfen. Ja, ich freue mich darauf, was kommt. Ich weiß, dass wir sozusagen in der Branche, wir als Unternehmen, aber auch die Branche jetzt ganz am Anfang stehen. Das heißt, diese große Umsetzung wird erst kommen. Auf das freue ich mich wahnsinnig, wenn wir irgendwann einmal wirklich die Pläne von sämtlichen Arbeitstischen und Baustellen, Besprechungstischen verbannt haben. Auf das freue ich mich.
Ja, ich finde es erfrischend, dass ich mit Leuten aus deiner Zunft spreche, auch gern. Es ist ein schöner Mix aus Kreativität und trotzdem auch Technik und dann wieder Zahlen. Und das Spannende eben auch, die Thematik, was so spannend ist, dass du auch die Menschen mit einbeziehst. Das ist prinzipiell schon als Architekt, nicht? Es geht ja darum, wer nutzt das ganze Objekt dann jetzt auch, wie bringen wir die mit der Digitalisierung zusammen in allen möglichen Varianten und eben auch die Teams. Und der Ansatz da mit den zusammengewürfelten, künstlich erstellten Teams über Unternehmen hinweg, die da gemeinsam was Großes schaffen sollen, hochspannend. Erklär da sicher dem einen oder anderen Bauherrn, wo manche Dinge halt so sind, wie sie sind und hilft sich ja auch dabei, das besser zu verstehen und besser darauf eingehen zu können. Christoph, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Einblicke und ja, bis später wieder mal. Alles Gute.
Danke, Markus. Danke dir. War ein super Gespräch. Vielen Dank.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.